Hier gibt es Haus und Grund fürs Ohr, den Podcast für Eigentümer und Vermieter in Ländle. Ich bin Leif Ahrens. Wer eine Wohnung kauft, braucht nicht nur den Schlüssel für die Eingangstüre, egal ob Sie selbst drin wohnen oder ob Sie vermieten. Hier gibt es alles, was Sie wissen müssen, wenn Ihnen ein oder mehrere Objekte gehören. Der Tag wird kommen, an dem Sie zum Beispiel das erste Mal vermieten oder auch der Tag, wenn Sie nach vielen Jahren als Vermieter selbst einziehen wollen. Wie geht das alles? Auf geht's. 20 Minuten vollgepackt mit Fakten und Geschichten, die Eigentümer und Vermieter einfach kennen müssen. Die starten hier. Und ich habe eine Menge Fragen. Was tun, wenn mein Hausverwalter untätig ist? Also was mache ich dann wirklich? Und ich habe wieder einen, der sich damit auskennt, Ulrich Wecker, Geschäftsführer Haus und Grund Stuttgart. Grüß dich, Ulrich.
Hallo in die Runde.
Wo fangen wir bitte mit dem Thema an?
Ja, also Hausverwalter gibt es im Prinzip zwei Ausprägungen. Das eine ist, ich bin privater Eigentümer, aber habe entweder nicht die Zeit oder die Muße oder Beschränkungen des Alters und möchte jemand haben, der sich eigentlich um das Haus komplett kümmert. Mhm. Das ist der sogenannte Miethausverwalter, weil wenn ich sage, ich gehe Samstag früh lieber mit den Enkeln in den Zoo, ich lasse das jemand anders professionell machen und zahle dem dafür etwas, aber dafür kümmert er sich um alles. Der guckt, dass die Mieter da sind, dass der Schornsteinfeger vorbeikommt, dass eine Versicherung drauf ist, der Rasen gemäht ist und bei einem Wohnungswechsel vielleicht mal ein kleines Bad neu saniert wird. Das ist der klassische Miethausverwalter. Also ein Eigentümer, viele Mieter, ein Verwalter, direkte Vertragsbeziehung. Daneben gibt es die Wohnungseigentümergemeinschaft, ein Haus, viele Wohnungen, aber auch viele Eigentümer. Und dort muss ich einen Verwalter haben. Den Miethausverwalter, den kann ich haben, um mich zu entlasten. Den WEG-Verwalter, also in der Wohnungseigentümergemeinschaft, den muss ich zwingend haben. Das liegt einfach daran, ich brauche einen Dirigenten für diesen vielstimmigen Chor der Wohnungseigentümer, dass der da für Ordnung sorgt und natürlich auch die Bewirtschaftung übernimmt. Zum einen, aber natürlich auch, ja, das Verhältnis der einzelnen Wohnungseigentümer untereinander da geordnet bekommt.
Ja, vielstimmiger Chor, muss ich gerade kurz schlucken, weil du hast wirklich recht. Nur meistens klingt es nicht so schön wie ein Chor, wenn man mal so richtige Themen hat, wo es hoch zur Sache geht. Ist nicht auch das Clevere daran, wenn du halt einen Hausverwalter hast, egal ob jetzt ein Miethausverwalter oder so ein WEG-Verwalter, die haben doch meistens bessere Kontakte zu Handwerkern, wenn es halt schnell gehen muss. Also ich müsste ja erst recherchieren. Ist das nicht auch ein Grund, warum man einen Hausverwalter mal hernimmt?
Ja und nein. Natürlich ist der Verwalter in der Regel Profi. Ja, das sollte man auch, das sollte man auch gucken, wenn man den am Anfang auswählt, ob der Erfahrung hat, ob der ausreichend Vorkenntnisse hat, ob der Fortbildung hat und natürlich auch, ob der Kontakte hat zu Handwerkern, zu Messdienstleistern etc. Aber das hat Vor- und Nachteile. Ich bin immer ein Freund von Wettbewerb. Es ist gut, wenn irgendwo was klemmt, jemand hat, auf den er schnell zurückgreifen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch kein Selbstläufer, dass der Handwerker dann immer automatisch den Auftrag bekommt, ohne dass man da eine kleine Preiskontrolle noch unternimmt. Also da muss man schon auch ein bisschen gucken. Der Verwalter ist nämlich immer unterwegs, wie Danny DeVito das schon wusste, other people's money, also ich verwalte oder ich habe das Geld anderer Leute und das gibt sich erstaunlicherweise manchmal leichter aus als das eigene und da muss man als Eigentümer schon auch noch ein bisschen mit drauf gucken und ja, es kann nicht sein, dass man immer nur an den Stammhandwerker gibt, ohne dass da Preiskontrolle läuft.
Okay, also nach Danny DeVito muss ich halt aufs Geld gucken. Aber wie ist das denn, wenn ich das Gefühl habe, der Eigentümer, der sitzt eher so da und genießt sein Leben, aber ist untätig, also er macht nichts. Mit welchen Mitteln kann ich gegen so jemanden vorgehen? Oder sagen wir mal, bevor ich vorgehe, dem mal ein bisschen Feuer unter den Allerwertesten machen?
Also auch dort trennen wir mal auf, wenn es im reinen Miethaus ist, also da habe ich ja mit dem eine reine Vertragsbeziehung, wenn er untätig ist, das ist wie beim Arbeitnehmer, da muss ich den schubsen, erinnern, ermahnen, wenn es gravierend ist, vielleicht auch abmahnen und wenn es gar nicht weitergeht, also wenn es dauerhaft ist und man da einfach nicht weiterkommt, ja, dann muss ich vielleicht auch das Vertragsverhältnis einfach wegen Untätigkeit vorzeitig beenden, also kündigen. Mhm. Etwas anderes ist in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Da gibt es Spielregeln. Auch ist das gesetzlich etwas genauer ausgeprägt. Also, als da wären in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Verwalter kann sowieso maximal auf 5 Jahre bestellt werden. Dann ist Schluss. Dann muss er wieder bestellt werden. Wenn ich mit ihm unzufrieden bin, wegen Untätigkeit, gilt auch hier, ich muss ihn ermahnen, mahnen, erinnern und so weiter. Wenn das aber alles nichts hilft, dann kann die Wohnungseigentümergemeinschaft durch Beschluss sagen, so, obwohl der noch einen Vierjahresvertrag hat, ich kann das sofort beenden, ohne Grund. Also es ist eine etwas komische Situation. Ich kann sagen, Schluss. Und jetzt ist es allerdings nicht so, wie beim Trainer vom FC Bayern, dass ich dann die Restlaufzeit des Vertrags durchbezahlen muss, also die restlichen 4 Jahre. Also wenn ich ihm sage, ich will mit dir nicht, könnte er sagen, also gut, ich komme nicht mehr, aber ich kriege dafür nochmal einen Vertrag bezahlt. Das hat der Gesetzgeber erkannt und hat gesagt, wenn ich meinen WEG-Verwalter beende, ohne Grund kann ich das machen, aber ich muss ihm maximal noch 6 Monate den Vertrag bezahlen.
Okay, auch wenn ich ihn in der Zeit aber dann nicht mehr arbeiten lassen möchte, sondern schon einen Ersatzverwalter mir besorge.
Ja, also wenn ich ihn quasi entlassen habe, dann ist das Vertragsverhältnis beendet. Er kann auch nicht mehr, also er kriegt auch keinen Zugriff mehr auf die Gelder. Ich muss auch sofort nach Ersatz schauen. Es gibt noch eine Besonderheit, also ich kann einen wirklich aus wichtigem Grund sofort entlassen ja, und kündigen, wo ich ihn auch nicht mal 6 Monate bezahlen muss. Aber das ist eine schwerwiegende Pflichtverletzung. Was weiß ich, der Verwalter hat in die Kasse gegriffen oder hat dauerhaft wirklich nicht gearbeitet und trotz Abmahnung. Aber ich brauche meistens auch diese Übergangszeit ja sowieso, um jemand auch Neues zu finden. Und bevor man einen Alten auch wegen Unzufriedenheit entlässt, muss man sich immer die Frage stellen, was kommt danach? Wird es wirklich besser?
Ja. Soll ich denn sofort, wenn mir irgendwas quersitzt, dann diese Kündigung aussprechen? Oder eventuell hältst du es für sinnvoll, auch mal so ein Gespräch mit so einer WEG-Verwaltung zu führen?
Also bei der WEG ist ja sowieso, wenn man da bei dem vielstimmigen Chor da bleiben, gibt es ja möglicherweise auch unterschiedliche Auffassungen. Also ich müsste ja sowieso erstmal Mehrheiten organisieren. Ich kann ja nicht als einzelner Eigentümer von 20 sagen, der passt mir nicht mehr, der Verwalter, das beenden wir jetzt, sondern da muss schon was vorgefallen sein und ich brauche da Mehrheiten dafür. Und dann gibt es ja in der Wohnungseigentümergemeinschaft in der Regel den sogenannten Verwaltungsbeirat, der so unterjährig ein bisschen danach guckt und auch den Kontakt hält zum Wohnungseigentümerverwalter. Und ja, dessen Aufgabe ist es wirklich, den Verwalter zu überwachen und auch anzuhalten, wenn es so nicht läuft und erst, wenn es gar nicht mehr geht. Also bei der ersten Verfehlung, ja, dann erinnert man ihn halt. Aber wenn es natürlich zum Dauerzustand wird, dann ändert sich das.
Es gibt in diesem Bereich, habe natürlich so ein bisschen eingelesen jetzt vor dieser Show, die wir produzieren gerade, den Begriff Aufforderungsschreiben. Ist damit gemeint, wenn halt irgendwas ist, ich habe einen Auftrag als Eigentümer an den Hausverwalter, dass ich ihm sage, mach mal, ist das ein Aufforderungsschreiben?
Ja, also in der Regel läuft es ja so, bei der WEG, da fasst man einmal, die treffen sich ja einmal im Jahr in der Regel, und dann bespricht man gemeinsam, was ansteht, was weiß ich, der Aufzug muss saniert werden oder die Hofplatten sollen neu gemacht werden und dann wird ein Beschluss gefasst, ja, und diesen Beschluss hat der Verwalter umzusetzen, ob er will oder nicht, das ist sein Auftrag, da brauche ich ihn dann auch gar nicht gesondert aufzufordern, sondern den Beschluss, den protokolliert er ja auch selber, dann weiß er, was er zu tun hat. Und wenn er dem nicht nachkommt oder nicht binnen angemessener Zeit nicht nachkommt, dann muss der Verwaltungsrat daran, ihn mahnen, erinnern, vielleicht auch mal auffordern, damit es sauber dokumentiert ist.
Okay, also ich muss Ihnen mal wirklich sagen, bis zum Tag X sollte das passieren. Gibt es da irgendwelche Fristen, an die man sich halten muss?
Ja, also in der Regel werden die Beschlüsse da ohne Fristen gefasst und man muss ja auch ein gewisses Verständnis für den Verwalter da aufbringen. Also auch ein Beispiel, jetzt beschließen die Eigentümer, wir lassen die Garagentore neu streichen, weil die Farbe abblättern. Ja, also dann erfährt der Verwalter das in einer abendlichen Sitzung und dann muss er ja nicht am nächsten Morgen gleich in sein Kontor laufen und sagen, also jetzt sofort alle Garagentore frisch machen. Nee, also der hat ja natürlich auch eine, ist ja auch nicht seine einzige Verwaltung, die er hat. Hat er sicherlich auch gewisse Zeit. Und dann muss man naturgemäß ja auch sagen, er muss den Auftrag ja ausschreiben. Also um im Bild wieder zu bleiben, er kann es nicht an seinen Kumpel Handwerker da weitergeben, sondern er muss da 3 Angebote einholen und dann nach dem günstigsten schauen, dem passenden schauen. Und wenn die Handwerker ihm alle sagen, also dieses Jahr sind wir voll, wir kommen erst wieder im Herbst, dann kann der Verwalter ja nichts dafür, das kann man ihm auch nicht vorhalten. Aber er muss an der Sache dranbleiben.
Okay, und letzten Endes muss es halt auch kommunizieren, muss sagen, bis da, wo wir gedacht haben, haut's nicht hin, aber wenn wir den Dienstleister haben wollen, dann dauert's halt x länger.
Exakt. Kommunikation ist eigentlich alles. Und auch der Verwalter würde manchmal gut tun, wenn er seinen Eigentümer sagt, ich habe mich wirklich bemüht, ich habe jetzt drei Angebote eingeholt, wir haben aufs Beste genommen, aber der Handwerker hat uns halt gesagt, er kommt erst im September, beim Garagentor passiert jetzt auch nichts. Was anderes wäre natürlich jetzt irgendwie, wenn Wasserrohrbruch ist, dann muss er auch ohne Beschluss und dann auch sofort tätig werden.
Das wäre hilfreich, ja, bevor das ganze Haus wegschwimmt. Sag mal, wenn der Verwalter dann so eine schriftliche Abmahnung bekommen hat, was hat das für Folgen?
Also zunächst mal die Abmahnung an sich nichts. Die Abmahnung ist ja, sagen wir mal, nur die gelbe Karte, um in der Fußballersprache zu bleiben, sagt, also pass auf, nach Gelb kommt Rot, aber wenn du die gelbe gezeigt bekommen hast, dann musst du dich jetzt eigentlich anständig verhalten und die dir übertragenen Aufgaben auch sauber erfüllen. Dann passiert auch nichts, aber wenn du natürlich da nochmal nichts tust, also das zweite Foul begehst oder das dritte Foul, dann wird's knapp und dann können wir dich auch fristlos beenden und müssen dann auch die 6 Monate nicht weiter bezahlen. Weil was will ich mit einem Verwalter? Der kriegt ja eine monatliche Gebühr für seine Tätigkeit. Genau. Wenn er aber nichts macht, dann brauche ich ihn auch nicht auf dem Hof.
Und wenn ich letzten Endes dann doch alles selber machen muss, ne? Alle Anrufe mit den Dienstleistern, ja, was weiß ich, ein Gärtner oder
ja,
sowas.
Ich kann es ja eigentlich gar nicht. Also das Problem ist bei der Wohnungseigentümergemeinschaft, ich kann es gar nicht selber machen. Ich brauche jemanden Professionellen, der das für alle macht. Ja. Also es kann ja auch gar nicht ein einzelner Eigentümer sagen, also der Verwalter tut nicht, ja, jetzt beauftrage ich mal selber den Handwerker. Das geht ja nicht. Vertreten kann die Wohnungseigentümergemeinschaft nämlich nur der Verwalter.
Okay, was ist denn so die größte Wohneigentümergemeinschaft, von der du bisher so Notiz genommen hast? Also wie viele Leute sitzen da zusammen?
Also wir haben jetzt gerade in Stuttgart ist die größte Wohnungseigentümergemeinschaft der Asenwald. Die haben über 1000 Wohnungen.
Und jede Wohnung gehört einem anderen Menschen?
Ja, manchmal hat einer auch 2 Wohnungen, aber das ist sehr kleinteilig aufgeteilt. Also im Zweifel kann man davon ausgehen, dass wenn die eine Versammlung machen, brauchen die eine Turnhalle.
Wahnsinn. Klar, und dann kann ich verstehen, dass der Verwalter halt wirklich eine wichtige Aufgabe hat. Wie funktioniert denn, wenn man sich als WEG oder wie auch immer entscheidet, mit diesem Verwalter nicht mehr zusammenzuarbeiten? Wie funktioniert diese Abberufung oder fristlose Vertragskündigung?
Ja, also man fasst einen Beschluss, also man macht eine Eigentümerversammlung, die muss im Zweifel auch noch der abzuberufende Verwalter einberufen, macht einen Beschluss und beauftragt dann in der Regel den Verwaltungsbeirat, die Abberufung auch auszusprechen und auch die Kündigung des danebenliegenden Dienstvertrags oder Geschäftsbesorgungsvertrags da auszusprechen. Und die müssen dann quasi zum Verwalter gehen und dem sagen, also wir haben ja dich abgerufen und dein Vertrag endet, erst ist Schluss mit lustig, gib bitte die Unterlagen raus. Ja, also da hängt ja immer ein kleiner Rattenschwanz hinten dran. Ja. Der Verwalter hat ja alles, der hat das Wissen, der hat die Konten und da muss man dann auch schauen, dass das auch wieder alles rausgeht. Ich empfehle immer, bevor man die Abberufung, also wenn jetzt nicht was total verschütt gegangen ist, also der hat in die Kasse gegriffen oder sowas, ja, das A nicht leichtfertig zu machen und B sich erstmal noch schlau zu machen, wer macht's denn danach? Weil sonst hat man da irgendwie eine Hängepartie und eine Lücke dazwischen. Und das macht die Sache meistens sogar noch anstrengender, als mit einem halbwegs untätigen Verwalter unterwegs zu sein.
Ich verstehe. Wie funktioniert so diese Beschlussfassung zur Abberufung? Also du hast gesagt, eigentlich der muss ja selbst nochmal einberufen zu einer Eigentümerversammlung. Machen die sowas gerne?
Nee, aber meistens ist es auch so, wenn das Verhältnis verschüttet ist, dann ist auch der Verwalter ganz gerne froh, wenn er aus dem Verhältnis raus kann, weil das macht in der Regel beiden kein Spaß und keine Freude mehr. Und es ist auch so, das darf man in der Praxis nicht übersehen. Es gibt ja auch viele kleine WEG-Verwaltungen, also ein Dreifamilienhaus als WEG ausgeprägt oder ein Fünffamilienhaus. Die finden heute gar keinen Verwalter mehr. Die sind unlukrativ und da muss der Verwalter trotzdem eine Abrechnung machen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn der Verwalter dort merkt, dass ein Miteigentümer da irgendwie besondere Flausen im Kopf hat und den da besonders beschäftigt, dass der von sich aus sagt, ich verlängere das Vertragsverhältnis nicht. Und die tun sich mittlerweile wirklich schwer, Nachfolgeverwalter zu finden, weil das schlicht und einfach unlukrativ geworden ist.
Was mache ich in so einem Moment?
Es geht in der Regel, also wir empfehlen immer eine Fremdverwaltung, diese Eigenverwaltung ist immer schwierig. Ja, und da geht es eigentlich nur übers Geld. Also die Verwalter verlangen natürlich für kleine Einheiten pro Einheit deutlich mehr, als wenn er jetzt ein großes Objekt mit 100 Wohnungen hat. Weil dieser Grundaufwand, den habe ich in allen gleich. Also die Abrechnung muss ich für ein Dreiparteienhaus genauso machen, wie für ein 100-Parteienhaus. Eine Eigentümerversammlung muss ich auch einmal im Jahr machen, egal ob viel oder wenig. Also die Grundlast ist immer da. Und das treibt mittlerweile die Kosten beim WEG-Verwalter ganz ordentlich hoch. Da muss man auch ein Stück weit Verständnis dafür haben. Die haben auch immer mehr Aufgaben von den Rauchwarnmeldern angefangen. Legionellenprüfung ist natürlich in den letzten Jahren etliches dazugekommen. Also die haben schon auch ganz ordentlich zu tun und das kostet einfach Geld.
Aber um ehrlich zu sein, ich gebe ja Dinge an Dienstleister, weil ich weiß, die können es besser als ich. Also dann sollte mir das auch das Geld wert sein, dass ich sage, okay, wenn es ein bisschen mehr sein muss, dann mach du das trotzdem.
Ja, also das wäre sicherlich am falschen Ende gespart und ich würde dort auch wirklich Wert drauf legen auf Qualität, selbst wenn das ein paar Mark mehr kostet. Hauptsache, man hat eine verlässliche, ordentliche Verwaltung, die auch ansprechbar ist und nicht nur so man Minimalverwaltung macht. Und was auch immer mehr dazu kommt, nach einer Verwaltung Ausschau zu halten, die Objekte jetzt nicht nur kaufmännisch bewirtschaften kann und das Notwendigste tut, was sowieso ansteht, sondern auch mithilft und sich das möglicherweise auch gegen Sondergebühr bezahlen lässt, ein Haus in Schuss zu halten, energetisch zu sanieren, ein Dach zu machen. Da braucht man den WEG-Verwalter bei älteren Objekten mittlerweile auch. Da muss man sich mit dem gut stellen und man muss einen finden, der das auch tatsächlich kann. Weil das hat nochmal eine andere Qualitätsstufe zu dem, was man da bisher gemacht hat.
Ja, das glaube ich. Jetzt hast du ja ganz viele Dinge genannt, wo ich mir überlege, okay, man will auseinandergehen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du dir zu schnell einig bist. Jetzt frage ich mich gerade, wenn ich da mich jetzt an ein Gericht wenden muss, Abberufung, Kündigung muss durch Gerichtsentscheidung durchgesetzt werden, wie läuft denn sowas ab?
Ja, ich brauche zunächst mal den Beschluss in der Eigentümerversammlung, den brauche ich, wenn die Mehrheit sagt, nö, wir machen mit dem Verwalter noch weiter, auch wenn er vielleicht nicht ganz so optimal ist, dann komme ich da nur ganz schwer vorbei. Aber wenn der Beschluss mal da ist, dann geht es meistens auch nicht zu Gericht, weil die Verwalter ja genau wissen, dass sie an so einem Beschluss ja nicht vorbeikommen. Es gibt aber auch durchaus Verwaltungen, die machen so ein bisschen Vogel-Strauß-Mentalität, Kopf ins Sand stecken und laut mit den Zähnen knirschen. Da passiert dann einfach nichts. Du kriegst auch die Unterlagen nicht mehr. Da erreicht man niemand mehr. Denn es gibt bei den Verwaltern ja auch ganz unterschiedliche Typen. Da gibt's die Küchenverwalter, die machen das halt irgendwie unprofessionell zu Hause irgendwie am Küchentisch gegen ein paar Mark. Aber es gibt natürlich auch wirklich große professionelle Verwalter, das sind richtige Unternehmen. Und auch da kann ich nur empfehlen, Augen auf, nicht nur bei der Berufswahl, sondern auch bei der Verwalterwahl.
So, wenn ich einfach mal aus Versehen daneben gewählt habe bei dieser Wahl, hat eine Gemeinschaft denn Anspruch auf Schadenersatz, wenn da irgendwas schiefläuft, wenn da falsche Entscheidungen getroffen werden, wenn falsche Geschäftspartner eingesetzt werden?
Ja, klar, also der Verwalter ist natürlich gehalten, das pflicht- und ordnungsgemäß zu machen. Wenn er das nicht tut aus Bequemlichkeit oder er unterlässt, also Beispiel zum Beispiel, er kauft kein Öl ein. Ja. Ja, es wird halt kalt im Winter. Und in der Wohnungseigentümergemeinschaft sind Wohnungen vermietet und die Mieter kürzen deswegen. Dann hätte er seine Pflicht verletzt, das Öl rechtzeitig zu bestellen und zu kaufen. Es ist kalt geblieben. Deswegen kürzt jetzt ein Mieter seinem Eigentümer die Miete berechtigterweise. Aha. Ist ein Schaden und den könnte dann dieser Wohnungseigentümer beim Verwalter einholen, entweder direkt oder über die Wohnungseigentümergemeinschaft. Und das zweite Beispiel ist, und das kommt gar nicht so selten vor, der Verwalter macht die Abrechnung nicht rechtzeitig und deswegen kann der vermietende Eigentümer seine Betriebskostenabrechnung dann nicht rechtzeitig beim Mieter abliefern. Und da macht er sich auch schadenersatzpflichtig.
Siehst du, und das übrigens ist ein schöner Teaser auf eine andere Folge, die wir schon längst gemacht haben, wo die ganzen Fristen drin sind. Also da ruhig nochmal reinhören. Also ist ein spannendes Thema, aber um ehrlich zu sein, ich fühle mich wohler, wenn ich einen Hausverwalter habe. Muss aber halt gucken, dass ich mit dem auch wirklich on good terms zusammenarbeite.
So ist es. Es ist schlussendlich ein Vertrauensgeschäft und ich muss mich verlassen können. Wenn ich einen Verwalter habe, dem ich jeden Tag dreimal hinterher telefonieren kann, dann ist es keine Entlastung, sondern eine Belastung. Dann kann ich es gleich selber machen.
Aber ich finde es toll, wie du uns jetzt mal eben die Möglichkeit gegeben hast, in diese Welt reinzuschnuppern. Wer jetzt gerade eben das nur so nebenbei gehört hat, tatsächlich beim Gassi gehen oder sowas, ruhig nochmal reinlauschen. Und dann erfährt auch jeder, was hat Danny DeVito und was hat der FC Bayern zu tun mit meinem Verhältnis zum Hausverwalter. Spannende Folge. Dankeschön.
Sehr gerne.
Haus und Grund fürs Ohr. Der Podcast für Eigentümer und Vermieter im Ländle.
können Sie überall hören. Beim Kochen, in der Sauna, beim Autofahren oder auch beim Gassi gehen. Alles, was Sie hier hören, macht das Eigentümerleben einfacher. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Und lassen Sie gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Mehr Info zu den Themen gibt's auf hausundgrund-stuttgart.de. Und übrigens, der Countdown zur nächsten Folge läuft immer neu am zweiten Montag eines Monats. Bis dann.